Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Ja, seit dem ersten Lockdown im März haben wahrscheinlich viele von uns in ihren Wohnungen irgendwas rumrenoviert oder rumgebastelt, wie schon lange nicht mehr. Und bei dem einen oder anderen von uns ist sicherlich auch der Wunsch nach den eigenen vier Wänden aufgekommen. Aber bevor ihr heute wieder Immobilien googelt, rate ich euch mal einfach die nächsten zwei Stunden euch fallen zu lassen hier im Sonntagstalk. Denn ein Haus selber bauen oder umbauen, das hat mein heutiger Gast im HR3 Sonntagstalk auch gemacht. Mit Mann und Kindern ein altes Haus gekauft und kernsaniert. Alexandra Peiper, du bist Journalistin beim WDR und jetzt eben auch Hausbesitzerin. Guten Morgen.
Guten Morgen, Bärbel.
So, meine Liebe, du bekommst jetzt nicht von der Baustelle, du hast keinen Baustaub an den Schuhen. Das Haus ist fertig, oder?
Denkst du, dass ein altes Haus je fertig wird? Nein, das ist nicht
wie
fertig.
Naiv.
Also, ich glaube, Häuser werden nie fertig, nee. Und vor allem in Corona-Lockdown-Zeiten werden sie auch nochmal genau inspiziert. Und das haben wir natürlich auch gemacht. Und so haben wir wie so viele Leute irgendwie angefangen, die Kellertüren zu streichen. Und ja, so Mängel, die es einfach schon lange gibt, mit dieser neu gewonnenen Zeit zu Hause zu füllen,
okay,
zu beheben.
Aber wenn man selber macht, weiß man ja, okay, ich muss zum Baumarkt, ich schleife ab, ich fange an und irgendwann ist das Projekt Türstreichen wahrscheinlich zu Ende. Wenn man vor so einem großen neuen Traum dann tatsächlich steht, hat den Kaufvertrag unterzeichnet, dann haben dein Mann und du dich ja auf ein richtiges Abenteuer eingelassen. Das Schweigen der Hämmer heißt das Buch, was du dazu geschrieben hast. Erzähl doch mal, warum wolltet ihr ein Haus?
Also ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, ich wollte gar kein Haus. Und ich glaube, das ist oft so, dass Männer lieber Häuser wollen als Frauen. Also es ist jetzt nur eine Vermutung, da habe ich keine statistische
Erhebung. Worauf baut diese Vermutung bei dir?
Ja, auf einfach Erfahrung so aus dem Freundeskreis. Also die Frauen, glaube ich, zumindest die Frauen, die ich kenne, die finden zwar vielleicht theoretisch die Situation, die Vorstellung schön, in einem eigenen Haus zu wohnen, mit Kindern vor allem, ne, wenn man so mit dem Garten und so weiter, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung. Aber ein Haus zu bauen oder umzubauen, finden eigentlich alle Frauen eher schrecklich, die nebenher arbeiten und Kinder erziehen und Schultermine machen. Und meine, wir haben so viele Termine und so viele Sachen zu tun, auch wenn sich das nach draußen nicht immer vermittelt, glaube ich, haben wir Betroffenen schon eine relativ realistische Einschätzung und suchen da nicht unbedingt ein neues Hobby.
Und was wäre das Argument, warum Männer dann ein Haus bauen? Ist das der Traum von, ich schlag den Nagel in die Wand und säge irgendwelche Balken durch? Und erober den Keller oder was kommt da durch?
Vielleicht eben alle diese Sachen, ja.
Also so was Archaisches?
Ja, vielleicht. Also mein Mann ist jetzt auch nicht so der Handwerkertyp, aber trotzdem wahnsinnig gerne im Baumarkt zum Beispiel, was sich mir überhaupt nicht erschließt, ne? Und unsere Söhne machen das auch. Also ich weiß nicht, ob da tatsächlich dieses Archaische eine Rolle spielt. Auf jeden Fall spielt natürlich auch eine Rolle die Vernunft, also die, sag mal, Geldanlage. Ne? Männer kommen, glaube ich, auch häufig mit diesem Argument. Ja, die Miete, das ist alles rausgeschmissen und was Eigenes, ne? Da hat man das gut angelegt, Rente aus Stein und so.
Das jetzt musst, musst du selber lachen. Es ist natürlich jetzt auch bei vielen ein Argument, was sich dann natürlich tatsächlich bestätigt hat, weil man weiß ja bei anderen Anlagen auch nicht, bricht Wirecard plötzlich zusammen oder sind Aktien dann auch noch das richtige Modell. Aber man hätte ja auch sagen können, Alexander, es gibt coole Fertighäuser, da hat man vielleicht einen klareren Plan, als sich so ein altes Haus anzutun, wo man ja nicht weiß, wenn du an der Fassade kratzt, was ist da drunter?
Ja, das stimmt. Und wir hätten uns auch lieber ein fertiges Haus, ich sage jetzt mal fertiges Haus, was nicht unbedingt Fertighaus hätte heißen müssen, aber dass das Haus schwer sanierungsbedürftig war, das war ja eigentlich nicht freiwillig, sondern das lag daran, dass der Markt irgendwie, zumindest in dem Segment, das wir uns leisten konnten, entweder solche Schrottbuden im Angebot hatte oder gar nichts. Ne? Und das ist ja nun auch noch viel schlimmer geworden. Deshalb, glaube ich, kennen die Leute das.
Okay. Also wir müssen mal vielleicht mal es gibt ja unglaublich viele Immobilienportale und ich glaube, mittlerweile bist du eine Fachfrau darin, wie man genau die Details liest, was was bedeutet. Was heißt dann tatsächlich, Achtung, dahinter lauert eine renovierungsbedürftige Schrottbude oder ist noch ganz okay? Du bist mein Gast heute und ihr habt den Traum vom Haus gelebt und seid, ich frage mal, aktueller Stand der Dinge ja noch immer zusammen, weil wir müssen auch darüber reden, was heißt ein Hausbau dann tatsächlich auch für die Beziehung? Kann ja eine Belastung sein. Gleich mehr mit Alexandra Peiper über das Schweigen der Hämmer hier im hr3 Sonntagstalk. Alexandra Peiper hatte bis vor kurzem 3 Jobs. Journalistin, Mutter, Bauherrin und ist heute meinem Gast im hr3 Sonntagstalk. Bauherrin war der, ich glaube, der am meisten Nerven gekostet hat. Denn sie hat mit ihrem Mann und ihren Kindern sich einen Traum erfüllt vom eigenen Haus. Der fängt ja erstmal wahrscheinlich an, Alexandra, mit einer Suche in einem Immobilienportal, oder?
Ja.
Wo und wie habt ihr gesucht, als die Entscheidung gefallen ist, okay, wir sind keine Mieter mehr, wir wollen gerne Hausbesitzer werden?
Also wir haben eigentlich gar nicht gesucht, mein Mann hat gesucht. Das muss ich dazu sagen, wir hatten zwar jahrelang vorher gesucht, ein Haus in dieser Gegend, als mein Mann da begann zu arbeiten. Und wir haben aber auch keins gefunden, weil es einfach keine Angebote gab.
Was ist denn so schwierig daran? Ist dann das, was man zur Verfügung hat, für das, was in der Region auf dem Markt ist, in diesem Fall im Ruhrgebiet?
Ja, also im Ruhrgebiet, es ist natürlich hier im Raum Frankfurt, sagen wir mal, noch schlimmer. Ne? Also da ist noch mehr Nachfrage, da ist noch weniger Raum oder Baufläche und das macht dann die Nachfrage extrem hoch und alle rangeln sich um bestimmte wenige Angebote. Und das hatten wir eben 2 Jahre lang versucht, da in der Region was zu finden zum Kaufen. Hatten wir uns eigentlich auch ganz naiv irgendwie total leicht vorgestellt. Wir dachten, ehrlich gesagt, so Ruhrgebiet will gar keiner. Das war total falsch. Da sind also extrem viele Menschen, die ein Haus suchen und auch in dem Preissegment, das wir gesucht haben. Und dann hatten wir uns eigentlich geschlagen gegeben und waren gerade in ein Haus eingezogen, dass wir nur gemietet hatten.
Also das heißt, um noch mal ganz kurz zu fragen, ihr hattet dann Termine vereinbart, kamt hin, wart, wie ich jetzt richtig verstehe, nicht alleine, sondern mit vielen, vielen anderen Bewerbern und irgendwie habt ihr nie den Zuschlag bekommen.
Immer.
Was haben die anderen denn besser gemacht als ihr?
Keine Ahnung. Ich hatte da wirklich lang auch zwischendurch so eine Paranoia, ob wir vielleicht zu wenig Kinder haben oder die zu laut sind oder zu viele Kinder oder ob ich den Hund nicht hätte erwähnen sollen oder die Katze oder so. Das ist auch tatsächlich so. Ich glaube, dass sogar Verkäufer, also man denkt das vielleicht nur von Mietern, aber sogar Verkäufer, ja, es kennen ihre Kaufinteressenten.
Warum? Ich meine, du gibst es doch ab, es ist da nicht mehr in deiner Hand. Du lässt es los und du glaubst, da muss auch jemand sein, den man mag, ja?
Ja, total. Total. Das ist total emotional. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also ich hatte das so ähnlich mal beim Autoverkauf irgendwie, weil ich mein Auto so gern mochte. Und da habe ich mir die Leute auch genau angeguckt, obwohl mir das hätte egal sein können. Weil ich weiß, irgendwie jeder zahlt das Gleiche. Aber nein, ich wollte, dass mir die Person sympathisch ist. Und ich glaube, so ist es beim Haus noch schlimmer, weil die Leute vielleicht ihre Kindheit in dem Haus verbracht haben oder ihr ganzes Leben. Mhm. Und da verbindet man unheimlich viel damit. Da hat man irgendwie auch selber dran rumgewerkelt. Und man hat vielleicht auch eine Beziehung zu den Nachbarn, zu der Straße. Und
all das lässt man los und überlässt es ja jemand Neues. Und du trittst ja dann in diese Geschichte oder in diese Fußstapfen unwissentlich natürlich ein.
Genau.
Und irgendwann saß dein Mann auf jeden Fall, nachdem das mit diesen Besichtigungen nicht geklappt hat, ihr in das neue gemietet Haus eingezogen seid, dann auf der Couch und schrie?
Das ist es. Ja, das ist es. Ich habe unser Haus gefunden. Man achte auf die Worte. Ja, unser Haus war das schon gleich mit dem ersten Satz. Und ich war so verdattert und ich wollte mir das ehrlich gesagt anfangs noch nicht mal angucken. Ich dachte, geh weg mit sowas. Aber wie das häufig so ist, ne, man ist dann doch neugierig und so, wie kommst du darauf und so. Und dann reichte eigentlich auch bei mir ein Blick, um das zu verstehen, was er meinte.
Kannst du dich noch erinnern an diesen ersten Blick auf die Anzeige?
Ja, ich habe das Foto auch noch irgendwo abgespeichert. Wie der Verkäufer hat auch der Käufer irgendwie bestimmte Gefühle, ne, glaube ich, beim Hauskauf. Und auch beim ersten Sehen spürt man irgendwie, oh ja, das könnte es echt sein. Bam.
Das klingt wie in der Liebe.
Ja, Genau so ist das auch. Und ich glaube, das macht es auch extrem gefährlich, weil da kann man sehr enttäuscht werden.
Ja, genau, wenn es so Liebe auf den ersten Blick ist und dann kommen aber die Rechnungen rein. Sag uns noch mal ganz kurz, gibt es sowas wie das kleine Einmaleins der Immobilienportale? Was sind so Schlagworte, wo man vielleicht gleich weiß, jetzt muss man ein bisschen vorsichtig sein oder das könnte ein wichtiger Hinweis sein für Menschen, die interessiert daran sind, ein Haus zu kaufen?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, so einzelne Worte wie Liebhaberobjekt, das kann ganz böse sein.
Ist gleich?
Ganz spezieller Fall, exotisches Angebot. Das kann gut gehen, muss aber nicht. Das kann irgendwie, keine Ahnung, ein Wasserturm sein. Okay. Da muss man ein spezieller Typ sein, um da wohnen zu wollen. Und das kann aber auch eine alte Mühle oder ein Freund von uns hat neulich ein Haus verkauft, das er genauso inseriert hat. Und das war so ein altes Zechenhaus in so einem Schattenloch, sag ich jetzt mal gemein. Ja? Dafür muss man die Einsamkeit lieben oder so.
Oder eine Sonnenallergie haben.
Oder eine Sonnenallergie haben oder ein bisschen lichtscheu sein oder ja, unter Liebhaberobjekt sind solche Sachen zu finden.
Okay, wenn der Mann schreit, das ist es. Wenn in der Anzeige steht Liebhaberobjekt, dann ist vielleicht ein bisschen Vorsicht geboten. Also, ihr habt euch euren Traum aber trotzdem erfüllt und wir gehen gleich weiter auf eure gemeinsame Reise, die ja auch eine Reise ist, die eine Belastung sein kann für eine Beziehung. Ich freue mich, dass du da bist. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Mieterin Bärbel und Hausbesitzerin Alexandra Peiper reden gleich weiter. Mein Gast heute an diesem Sonntag ist die Journalistin Alexandra Peiper. Sie hören den HR3 Sonntagstalk und vielleicht heute an diesem Sonntag surfen Sie ja auch durchs Netz und schauen sich Immobilienanzeigen an und denken, ach, die eigenen vier Wände, das wäre doch was Schönes. Aber so eine Reise zu einem Hausbau ist eben auch eine Reise mit, wie soll ich es nennen, Alexandra, mit Abzweigungen, die man nicht eingeplant hat, mit Umwegen und mit Sackgassen. So könnte man es, glaube ich, ganz gut beschreiben.
Ja, sehr treffend.
Ihr habt ein Haus gekauft aus dem Jahre 1929.
Ja, und 30 fertiggestellt.
Ja, genau. Also dein Mann hat es entdeckt im Internetportal. Ihr seid hingefahren. Und was hat dich da erwartet?
Ja, erstmal eine wahnsinnige Überraschung. Das Haus, das tatsächlich schon viele Jahre leer stand, sah top aus eigentlich. Also wir waren völlig platt, weil am Telefon hatte die Maklerin schon gesagt, ja, das steht schon lange leer und Erbengemeinschaft und dödödö und wirklich sanierungsbedürftig. Und da hatten wir schon auf dem Hinweg gedacht, oh Gott, ja, das Foto sah super aus, das Haus hat uns gefallen, aber wir ahnten, was uns da drin erwarten würde, weil wir Sanierungsobjekte auch schon ein paar angesehen hatten zu dem Zeitpunkt. Und da kann echt alles dabei sein. Da hast du irgendwie ein Loch in der Etage oder so. Und dann kamen wir rein und das sah Hammer aus. Also wie neu
gestrichen. Wart ihr an der falschen Adresse?
Nein, das Geheimnis heißt Homestaging. Aha. Weiß nicht, ob das schon mal gehört hast.
Nee, erklär mal.
Also das sind Innenarchitekten, die meistens mit den Maklern zusammenarbeiten, die für den Eigentümer, wenn das so ein Problemobjekt ist wie unseres, also das jahrelang leer stand, so eine Hochglanzatmosphäre reinzaubern, damit sich überhaupt jemand dafür interessiert, sage ich mal.
Ach so, also so als würde man bei Tinder einen Filter über das eigene
Ja, genau. Genau. Und auch aus demselben Grund, ne? Da werden auch Risse überstrichen an den Wänden, da kommen irgendwie Designer-Sofas rein und Bilder, je nach Zielgruppe, ne, was man sich so vorstellt. Da wird das Parkett gebohnert, da kommen Teppiche, werden ausgerollt. In unserem Fall waren die Kinderzimmer mit Indianerzelt bestückt und so.
Was?
Das sah aus, als würde da jemand wohnen wie wir und würde jeden Moment zurückkommen oder nach der Besichtigung. Das war ganz irre. Und das war ein unheimliches Gefälle, ne, zwischen dem, was wir erwartet hatten.
Wer ist denn dann hellhörig geworden? Weil ihr wart ja keine blutigen Anfänger mehr. Ihr habt schon 2 Jahre Besichtigung hinter euch gehabt. Ihr kanntet das Homestaging.
Nee, wir kannten Homestaging, hatten wir tatsächlich noch kein Haus bis dahin gesehen, das gestaged wurde. Das ist auch in Deutschland noch nicht ganz so üblich. Mhm. Also dieser Freund, von dem ich vorhin erzählt habe, der hat das auch gemacht und damit sein Haus sehr gut verkauft. Diese Immobilienmakler, Homestager, die nehmen halt einen Teil vom Kaufpreis. Ne? Und meistens erzielt man auch deutlich mehr damit. Allein schon, weil die Leute sich plötzlich vorstellen können, wie sieht das aus, wenn das fertig ist. Ne? Das ist also auch nicht nur schlecht.
Siehst du das als Betrug oder siehst du das als legales Mittel? Im Grunde würde man ja im Schaufenster auch nochmal eine Jacke anders dekorieren oder wie gesagt, bei einem Freundschafts- oder Partnerschaftsportal werden ja auch nur die positiven Eigenschaften herausgestellt.
Genau. Ich sehe es nicht nur negativ, weil so wie das Haus aufgemacht war, sag ich mal, hat es uns auch ermöglicht, irgendwie mit ein bisschen Fantasie uns vorzustellen, wie das tatsächlich aussehen kann.
Aber ein Hausumbau und eine Renovierung kostet ja etwas. Trotzdem muss man eine Art Checkliste dabei haben als Hausbesichtiger und Besichtigerin und zukünftige Bauherren. Was muss ich alles checken? Was gehört denn dazu? Worauf habt ihr dann geachtet?
Also wir haben natürlich einmal versucht, hinter diese Glitzeratmosphäre zu gucken, ne? Weil so schön das aussah, dachten wir doch, wir müssen jetzt ganz gezielt nach Macken suchen, ja, weil die Maklerin hatte uns ja eigentlich auch schon vorgewarnt. Trotzdem übrigens bleibt dieser positive Eindruck irgendwie als Bodensatz drin. Das kriegt man nicht weg, dass man das einmal total sympathisch fand. Ne? Und gut, dann siehst du irgendwie im zweiten Stock einen welligen Teppich oder irgendwie sieht was modrig aus oder da sind irgendwie die Türrahmen schief und dann ahnt man schon, okay, da ist noch was zu tun und da wird auch noch mehr zu tun sein.
Was würdest du denn sagen, ist auf dieser Renovierungsreise der größte Kostenüberraschungsfaktor gewesen? Weil da würde ich gleich gerne mal mit dir einsteigen. Man hat dann ja auch jemanden, Profi, einen Architekten und das muss ja durchgerechnet werden. Man kauft ja eben nicht einen Kleinwagen, sondern ein Haus.
Ja, also du hattest vorhin ja speziell zum Beispiel nach Dach gefragt. Ne? Also das wäre zum Beispiel so ein Posten, das denken viele Leute, dass man damit irgendwie anfängt. Und das ist auch in der Tat einer der größten Posten, die man so als Einzelposten haben kann. Aber das Dach zum Beispiel ist oft gar nicht so wichtig. Ja, ich würde das Dach nie zuerst machen.
Wo aber würdest du anfangen?
Bei den Essentialia Negotii, wie man so schön heißt. Also die Sachen, die du dringend brauchst, also auf die man wirklich nicht verzichten kann und die aber auch noch nicht da sind. Das
Rohre,
Dach
oder?
Ist ja da. Genau. Rohre, also sanitär und sowas. Ne? Aber auch Elektro zum Beispiel. Ja, wir haben heute Computer und Modems und ich weiß nicht was vielleicht. Und haben natürlich einen ganz anderen Elektrobedarf. Bei uns waren die Leitungen zweiadrig. Damit muss man natürlich gar nicht anfangen, irgendwie modern zu wohnen. Das muss raus. Ne?
Okay, und wenn was raus muss, heißt es ja, das muss ich aufstemmen. Ein absolutes Ausrufezeichensatz, wie du ja geschrieben hast, in deinem aktuellen Buch Das schweigende Hämmer, wie man ein Haus baut und dabei glücklich verheiratet bleibt. Wir reden gleich über Kosten beim Hausbau mit Alexandra Peiper. Gleich mehr mit uns. Vielleicht nicht erst übermorgen, sondern schon heute surft ihr im Netz nach eurem Traumhaus und habt den Traum eben zu renovieren, zu bauen und umzuziehen. Mantra bei der Immobiliensuche heißt ja immer Lage, Lage, Lage. Alexandra Peiper ist heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk. Sie hat ein Buch über ihren Hausumbau geschrieben, Das Schweigen der Hämmer. Und Alexandra, habt ihr denn auch auf die Lage geachtet?
Ja, total. Also ich habe mich ja jetzt ja mit wirklich vielen Hauseigentümergeschichten und auch Hausdesastern auseinandergesetzt und die Leute erzählen mir ja auch alles inzwischen über ihre eigenen Hausgeschichten. Da erfährt man dann eine Menge.
Leidensgeschichten teilen Leidensgeschichten.
Genau, und ja, davon gibt's auch wirklich viele. Viel mehr als Glücksgeschichten, aber die Lage ist wirklich zentral, ist wirklich so zentral. Und nicht nur wegen der Wertentwicklung, ne? Daher kommt der Spruch ja eigentlich, ne? Das ist ja so ein Spruch der Bank im Grunde. Aber ich glaube, die Lage wird am häufigsten unterschätzt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Versagen des menschlichen Gehirns ist, dass man sich einfach so sehr auf das Haus konzentriert, in dem man leben möchte, weil man sucht ja eben auch das Haus und bezahlt auch das Haus und dabei irgendwie die Nebenaspekte total irgendwie unterbewertet, die aber für den Alltag viel wichtiger sind als das Haus.
Also gibt es Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel? Gibt es eine Schule oder Freizeiteinrichtung, sowas in der Nähe? Oder woran denkst du?
Ja, alles. Die Gewohnheiten der Familie. Ja, also wie du sagst, Bushaltestelle, Kindergarten, Grundschule, aber auch Einkaufen oder so. Ja, und das immer abgestimmt natürlich darauf, was für ein Typ man ist. Ne? Also wenn man jemand ist, der sowieso immer mit dem Auto zum Einkaufen fährt, dann ist es nicht schlimm, mit im Auto zum Einkaufen zu müssen. Wenn du aber jemand bist, der irgendwie lieber mit dem Fahrrad fährt, dann muss in Fahrradnähe oder sollte was sein, weil sonst erinnerst du dich jeden Tag daran, dass du das nicht mehr hast und deine Gewohnheiten sozusagen dem Haus anpassen musst, was meistens nicht funktioniert.
Ja, das ist ein ganz spannender Blickwinkel. Ein Verkäufer für Fertighäuser hat ja zu euch gesagt, ein Fertighaus bauen ist wie eine Pauschalreise buchen. Sanierung, dafür habt ihr euch ja entschieden, ist dagegen wie ein selbstorganisierter Trip an den Hindukusch. Ihr wolltet irgendwie dann doch lieber an den Hindukusch. Ist ja auch eine spannende Gegend und sehr aufregend, anders als bei Pauschalreisen. Da ist ja manchmal nicht so viel Aufregung. Habt ihr euch überschätzt?
Absolut. Ja, total.
Also was habt ihr denn unterschätzt?
Wirklich den Aufwand und die hohe Anspannung und existenzielle Anspannung, möchte ich mal fast sagen, die sich auf diesem Niveau über eine lange Zeit hält. Und das ist so ungewöhnlich gewesen. Jetzt kann ich natürlich sagen, nach einem Jahr Corona fast, das ist so, dass das vielleicht jeder nachvollziehen kann, was es bedeutet, wenn du über eine Zeit von einem Jahr oder 1,5 Jahren oder 2 Jahren oder 3 Jahren, denn man muss sich einfach vorstellen, 3 Jahre hält diese Anspannung, ja, geht das alles gut, reicht das Geld, und vor allem dieses ständige Gerede über Häuser und Technik, Heiztechnik und Pellettechnik.
Wem sagst du das? Ich habe Freunde, die sind nur noch auf der Baustelle. Rufst die an? Es ruft ja eigentlich keiner mehr an. Man kann sich ja sowieso nicht treffen, aber dass du dann immer nur hörst, wir sind auf der Baustelle. Es absorbiert Zeit, Energie und Finanzen. Aber das muss einem eigentlich doch vorher klar sein, denke ich jetzt als Außenstehende. Aber ich habe ja diese Reise auch noch nicht angetreten, oder? Werde sie wahrscheinlich auch nicht antreten. Ich meine, du warst jetzt auch nicht mehr 18, als du dich entschieden hast. Warum ist man trotzdem naiv? Wir haben es vorhin versucht zu erklären mit diesem Blick der Liebe. Liegt es daran, dass man so eine rosarote Brille aufhat und all diese Belastungen nicht sehen wollte?
Das spielt bestimmt eine Rolle, ja, dass man denkt, ja gut, jetzt müssen wir halt in den sauren Apfel beißen, weil das ist so toll und dann haben wir es einmal, dann irgendwie bringen wir das schon hinter uns, ja, mal so ein Ausnahmezustand, ja, der wird doch irgendwie zu machen sein. Dann kommt so eine Selbstüberschätzung vielleicht, weil es ja so viele Leute machen. Mhm. Man denkt sich irgendwie,
wenn die das schaffen,
ja, genau, die das. Genau.
Du hast ja deinen Mann auch in der Widmung Waffenbruder genannt, weil du gesagt hast, wir sind hier praktisch so durch den Baukrieg gezogen.
Ja, genau. Ja. Ja, aber das ist auch irgendwie so ein bisschen so, vor allem wenn da was schief geht, ne, natürlich. Aber ich habe ehrlich gesagt kaum eine Geschichte gehört, wo alles super gelaufen ist.
Oh mein Gott, aber das wäre doch mal schön, wenn das funktionieren würde, Alexandra. Also wir müssen gleich noch mal ein bisschen auf die Rolle des Architekten schauen oder des Bauherren und der Bauleitung vielmehr. Denn wenn wir arbeiten, muss sich ja jemand darum kümmern, dass die Steckdosen richtig angebracht werden oder die Leitung gelegt werden. Wir reden übers Bauen im hr3 Sonntagstalk. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Guten Morgen. Alexandra und ihr Mann haben sich den Traum von den eigenen 4 Wänden verwirklicht und ein Haus gekauft, ein altes, und ist dann kernsaniert. Ein Projekt, das auch eigentlich eine ganz schöne Belastung für eine Beziehung sein kann, denn vor allen Dingen, wenn beide berufstätig sind, nebenbei noch 2 Kinder erziehen und bespaßen müssen, der ganz normale Alltag, der läuft ja sonst auch weiter. Alexandra, bei euch hat das ja ganz schön viel Wind in die Beziehung gebracht, der manchmal, wenn ich das so sagen darf, auch zum Sturm wurde. Hattest du eigentlich damit gerechnet oder hat dich das überrascht?
Ja, also mich hat zum einen überrascht, wie sehr das nervt, dieses Thema, ja, dass sich das sozusagen in diese Ehe so reindrängte. Das war manchmal wirklich was zum Greifen und man muss dann immer aufpassen, dass man das nicht so auf den Partner überträgt. Ja, dass bloß weil der die ganze Zeit von Haus und irgendwelchen Fliesen oder irgendwas redet, dass man nicht denkt, der ist irgendwie blöd oder nervt. Der soll weggehen oder so. Ne? Ich sage das jetzt so zu bildhaft vielleicht, aber das ist wirklich so irgendwie, das ist ein bisschen wie bei dem Pavlovschen Hund. Ja, also dieser Typ kommt rein und zack, redet er ständig von diesem Haus. Ja? Mhm. Und ständig gibt es Streit.
Ihr musstet ja auch permanent Entscheidungen treffen. Also während das andere Leben ja weiterläuft, du hast ja auch andere Herausforderungen, musst du ja permanent entscheiden bei Dingen, die du eigentlich noch gar nicht richtig erkennen kannst auf der Baustelle.
Ja, das stimmt. Und das Schlimme ist, also selbst wenn man das weiß, sozusagen abstrakt, wie wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, du weißt nicht, was bei dir persönlich am schlimmsten ist. Ja, also viele Dinge fallen erst auf, wenn du schon dabei bist. Und dann ist es aber auch schon zu spät, es zu stoppen. Also ich sage mal ganz konkret, wenn du jetzt irgendwie so einen Sparfuchsmann hast, ja, und selber bist du so eher so Kölsch lebensfroh veranlagt, ja, dann führt genau das zu dem Problem, ne? Dann hast du jeden Tag Geldstreit. Und andere haben vielleicht Geschmacksstreit. Ja, der eine will super modern wohnen, das hat er nur noch nie erzählt, weil er nie die Gelegenheit hatte. Und der andere möchte gerne so bäuerlich rustikal. Die können ein tolles Paar sein, aber wenn die sich dann ein oder zwei Jahre jeden Abend darüber unterhalten müssen, was jetzt modern ist und was rustikal oder zu modern, dann, ja, dann ist die Stimmung nicht mehr so gut irgendwann.
Warst du dann diejenige, die versucht hat, Brücken zu bauen, oder warst du irgendwann in der Situation, als du gedacht hast, dann soll er das doch entscheiden? Aber gleichzeitig will man ja auch in diesem Haus wohnen und auch sein Lebensgefühl zum Ausdruck bringen und Spuren hinterlassen.
Absolut, ja.
Das kreative Spuren oder innenarchitektonische Spuren.
Also ich bin Fan davon, also wenn zwei Leute sich so ein Haus kaufen und sanieren, müssen auch zwei Leute mitreden. Also oder sogar mehr. Ich würde sogar die Kinder mit einbeziehen, weil Kinder haben auch ganz besondere Bedürfnisse, weil die eben ihr Leben anders leben als wir. Also ich hatte das vorhin bei Lage schon erwähnt, ne? Ob eine Schule in der Nähe ist, sollte man genauso berücksichtigen wie den Edeka oder so, ne? Also auch das Leben der Kinder sollte angenehm sein in dem Haus. Und wir haben durchaus auch den einen oder anderen irgendwie Vorschlag uns geben lassen, wobei ich jetzt nicht natürlich das Haus nicht nach dem Wunsch der Kinder gebaut habe. Aber man muss eben alle berücksichtigen, glaube ich, weil dann alle glücklich werden. Also, oder sich freuen über bestimmte Sachen. Und deshalb haben mein Mann und ich das natürlich auch zusammen probiert.
Habt ihr das aufgeteilt?
Ja, bei uns war es vielleicht ein bisschen zu pauschal, weil wir im Grunde gesagt haben, mein Mann macht das Finanzielle, so die Sachen, also das kann ich eigentlich überhaupt nicht. Es interessiert mich auch leider nicht so richtig, ist immer wieder fatal.
Jetzt hol doch nicht alle Klischees raus, Alexander.
Aber das war so. Und ich mache den Rest. Das ist scheiße. Also das sollte man auf gar keinen Fall so pauschal so machen, denn das ist ein Ungleichgewicht. Ja.
Weil wenn du dich für eine bestimmte Art von Wasserhahn oder Küche entscheidest, muss er ja euer gemeinsames Geld dann dafür ausgeben.
Ja, genau. Insofern gibt es dann natürlich sowieso immer so Rückfragen und Konsultationen und so. Aber selbst wenn man sagt, okay, du hast aber bei dem Rest den Hut auf oder du machst die ganze Vorarbeit und legst mir dann nur zwei Wasserhähne vor und dann sag ich den Rechten oder so, das ist halt auch schlecht. Also wenn ich es nochmal machen müsste, was ich nicht tun werde, wenn ich es nochmal machen müsste, würde ich die Bereiche aufteilen. Also zwar wirklich gucken, was liegt dem einen, was liegt dem anderen. Ich würde jetzt nicht fürs Finanzielle zuständig sein wollen, weil das macht schon Sinn, dass es der macht, der da mehr mit anfangen kann und mehr Spaß dran hat auch. Und mein Mann würde jetzt nicht, wieder Klischee, ja, würde jetzt nicht sich darum reißen, irgendwie die Farben oder Türklinken auszusuchen, ja. Aber es hat schon Vorteile, wenn man so Bereiche zuteilt. Das hat auch praktische Vorteile, nämlich für die Handwerker. Weil wenn man immer hin und her springt und mal der eine als Ansprechpartner da ist, dann der andere kontrolliert, ja, dann werden die auch ganz irre. Die haben gern einen Ansprechpartner, der den Plan im Kopf hat und der einfach auch Antworten geben kann und nicht sagen muss, oh, da muss ich mal meine Frau fragen, weil die war ja letztes Mal hier oder umgekehrt. Und man reduziert auch die Möglichkeiten, so ein bisschen veräppelt zu werden, ne? Weil wenn man immer sich abwechselt, dann sagen die Handwerker vielleicht auch mal ganz gerne, ja, ihre Frau hat aber gesagt, ne, das soll anders. Und das dann auch schlecht.
Okay, da müssen wir beide wirklich gleich nochmal klären, war das so eine Krise, dass ihr an eine Grenze gekommen seid? Oder was gibt es für Faktoren, die wir vielleicht gleich nochmal besprechen, dass eine Partnerschaft, eine Ehe nicht durch ein Hauskauf oder Hausbau den Bach dann runtergeht. Freue mich, dass du mein Gast bist an diesem Sonntag und hoffentlich glücklich bist in deinem Haus. Alexandra Peiper ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. 15 Monate Baustelle hat sie hinter sich und darüber ein Buch geschrieben über diesen Hausumbau, über die Renovierung. Das Schweigen der Hämmer heißt es. Und trotzdem muss man ja, wenn man ein Haus baut, auch gucken, dass man glücklich irgendwie verheiratet bleibt. Viele Dinge müssen entschieden werden. Der finanzielle Druck ist groß, der zeitliche Druck ist groß, zum normalen beruflichen Alltag muss man ja auch immer mal wieder auf die Baustelle. Wenn du nochmal sagst, wir haben das eben nochmal angesprochen, Klartext sprechen mit den Handwerkern ist wichtig, nicht rumdrucksen. Ist es auch wichtig, Druck zu machen? Sorry, alle Handwerker, die jetzt gerade. Aber soweit ich weiß, hast du das auch noch mal im Buch so beschrieben, dass man feste Zeitpunkte setzt.
Ja, also Druck zu machen, also ich kenne Leute, die schwören drauf, ne? Die sagen, bevor ich auf die Baustelle gehe, hole ich mal tief Luft, ja, und streck die Brust raus und dann habe ich einen Kasernenton am Hals, ja, und da haben die Respekt vor mir und da läuft alles. Gut, mein Thema ist das jetzt nicht so.
Hallo, in die große Baustelle.
Kuchen, Cola, ich stell das mal hier hin. Ja, noch ein Klischee. Ja, also ich glaube, man muss da einfach so eine Gratwanderung machen. Ne? Man sollte bestimmt nicht zu kumpelhaft und zu naiv da rüberkommen, denn sagen wir, die Versuchung ist vielleicht schon groß, allein wegen des Wissensgefälles. Ja? Der Handwerker und der Architekt und all diese Leute, die haben ja Ahnung vom Bauen und man selber überhaupt nicht. Das erinnert mich eigentlich auch
an die... Wie bei Arztpatienten.
Ich wollte gerade sagen, das ist ein bisschen wie bei Virologen und Laien. Ne? Also man steht da so ein bisschen belämmert davor und sagt, ja, wenn der das sagt, dann muss das doch irgendwie...
Muss die Wand aufgestemmt werden?
Ja, dann muss die Wand doch, weg. Ne? Und bis man sich irgendwie, und die Zeit hat man ja sowieso gar nicht, bis man sich da eingelesen hat, ja, oder das überprüft hat, was der einem da erzählt, das dauert ja ewig. Und
sag mal, mach mal stichwortartig, was habt ihr dann gemacht? Ihr habt die Türrahmen verändert, Stromkabel wurden natürlich alle nochmal neu gelegt. Gab es irgendwelche Probleme mit Wasser? Du hattest doch einen furchtbaren Wasserschaden.
Ja, das war unglaublich. Gott. Genau, also die Leitungen, klar, wenn man neue Wasserleitungen braucht, ne, unsere Wasserleitungen waren auch bleihaltig sogar noch, ne, das hat man früher gemacht, im letzten Jahrhundert, aber ja gut, das will man natürlich nicht haben, das heißt, alle Bleileitungen müssen raus und neue Leitungen müssen rein und ja, dann hatten die Sanitärleute da schon angefangen rumzustemmen und diese Leitungen da rauszuziehen. Und da hatten die mich extra angerufen, also der Seniorchef, ne, wie man sich das so vorstellt. Und der hatte mir gesagt, Frau Piper, morgen dran denke, ne, keiner darf Wasser benutzen. Und ich, ja, alles klar, ich sage das weiter. Das muss man auch immer machen. Ne? Man ist dann so ein Bindeglied zwischen Bauunternehmen, diesen ganzen Bereichen. Ne? In dem Fall, weil die Architektin nicht vor Ort war, ganz schlecht übrigens auch. Naja, und dann habe ich das also gemacht und dachte, ach ja, Mensch, sei mal vorsichtig. Ich habe das nicht nur dem Bauunternehmer gesagt, sondern bin sogar wirklich morgens noch hingefahren und habe das allen im Haus gesagt. Denn der Bauunternehmer, mit dem man spricht und das Team am Vorabend, das muss ja nicht dasselbe sein, wie das, was dann am nächsten Morgen da steht.
Ach so,
ja.
Würde man jetzt denken, wie bei Kollegen, von denen man sich ja auch am späten Nachmittag verabschiedet, am nächsten Tag sind es dieselben Kollegen.
Ja, genau, das ist ideal, wenn das so ist. Ja, weil man dann
aber nicht fühlt, selbstverständlich auf einer Baustelle.
Nicht selbstverständlich, das wusste ich aber auch nicht. Also das habe ich dann erst in der Praxis gesehen. Aber zu dem Zeitpunkt war mir das schon klar und deshalb bin ich morgens also auch nochmal hin, damit nicht da irgendwie einer, der gestern noch krank war oder so, dabei ist und das Wasser aufdreht. Genau. Und dann sind 10.000 Liter Wasser durchs Haus gelaufen, weil nämlich oben unterm Dach die Leitungen schon demontiert waren, also die Heizungen alle raus und die Leitungen waren offen. Und unten war halt einer auf die Idee gekommen, dass er beim Schutt rauswerfen aus dem Fenster am besten so einen Gartenschlauch daneben legt, damit der Staubentwicklung ein bisschen weniger ist, ja, dass die Nachbarn nicht einstauben. Das war eigentlich total süß von dem, dass er so mitgedacht hat, aber der hatte halt nicht mitgekriegt, dass die Leitungen oben schon offen waren.
Und also hattest du plötzlich eine Fontäne im Haus.
Das ist dem echt erst aufgefallen, als er zum Klo musste und dann dachte, da tropft es irgendwie von oben.
Oh mein Gott, das ist ja furchtbar. Das war 10.000 Liter Wasser. Ja. Das heißt, all das, was am Material da ist, ist dann ja auch wieder durchfeuchtet und muss
das
erst trocknen.
Furchtbar.
Der Zeitplan kommt durcheinander. Du hast gerade gesagt, die Architektin war nicht vor Ort. Ihr hattet ja mehrere Architektin für diese Renovierung. Korrigier mich, waren es drei? Der dritte war dann der perfekte.
Der dritte war ein Team, ja.
Ja,
und vielleicht lag es daran.
Zwei Bauherren. Oh mein Gott, also wir müssen doch mal darüber reden, Alexandra, wie man den besten oder den richtigen Architektin dann tatsächlich findet. Jetzt erstmal Rihanna. Wir reden heute an diesem Sonntagmorgen über das Bauen. Und die Zahl der Bauschäden auf deutschen Baustellen ist von 2002 bis 2013
um über 450% gestiegen. Das sagt die Statistik. Und da sind die Bauschäden am Haus der Pipers noch gar nicht mitgerechnet. Denn die Sanierung ihres alten Hauses war ja erst danach. Alexandra Piper ist heute mein Gast hier. Sie hat 15 Monate lang zusammen mit ihrem Mann ein Haus kernsaniert, beziehungsweise die beiden haben es kernsanieren lassen. Aber Alexandra, wir müssen noch die alles entscheidende Frage stellen. Wie findet man eigentlich den perfekten Architekten für sich, für sein Projekt? Worauf kommt es da an?
Oh, das ist eine der schwierigsten Fragen überhaupt, glaube ich, weil der Architekt so zentral ist. Ja, also mit Architekt würde ich es auf jeden Fall wieder machen. Viele Leute, ich glaube, die Hälfte verzichten auf Architekten, wenn sie sanieren, also alte Häuser kaufen und dann umbauen und das ohne Architekt. Das würde ich nie machen, weil mit dem Architekten hat man wenigstens eine Chance, dass da einer den Hut auf hat, der ein bisschen mehr weiß als man selber.
Den muss man natürlich bezahlen, dem muss man vertrauen und dann würde ich ja davon ausgehen, der ist auch auf der Baustelle und guckt, ob da oben 10.000 Liter Wasser aus einem offenen Heizungsrohr rausschießen.
Ja, das macht er auch, wenn der, also die Baubegleitung heißt das, wenn der dann auch auf der Baustelle immer oder regelmäßig vor Ort ist. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen und immer machen. Und wenn er da ist, dann macht er das auch so. Aber in unserem Fall war es so, dass die Architektin eben nicht vor Ort war. Die hat uns gesagt, ach komm, das machen wir anders. Wir nehmen dann Bauleiter rein. Mhm. Ja? Also der Bauunternehmer übernimmt die Bauleiterfunktion und der passt dann schon auf. Und das war aber fatal, weil im Grunde der, der die Fehler verursacht hat, auch dafür zuständig sein sollte, sie zu überwachen. Also das macht man eigentlich nicht. Ne? Bauunternehmer sollte Bauunternehmer sein und nicht
sich selbst noch mal überwachen.
Sich selbst überwachen, weil das bringt überhaupt nichts.
Ja, ich klopfe mir mal kurz auf die Schulter, läuft
alles super. Ja, genau, läuft super, Bärbel. Ne? Wie findest du denn deine Sendung?
Ja, super natürlich.
Ja, genau.
So wäre es dann eigentlich auch bei einem Bauleiter.
Der Bauunternehmer ist, genau. Also der wird eher Interesse haben, das zu irgendwie kaschieren, was schief läuft, als irgendwie zu sagen, jo, da wissen Sie was.
Da ist ganz schön viel schiefgelaufen. Und das muss man mal sagen, also dass es Konflikte gibt, dass es am Ende alles teurer ist, ist ja nicht nur bei euch der Fall. Ist vielleicht kein Trost jetzt mehr für euch, aber bei fast allen deutschen Häuslebauern ist es so, dass man im Schnitt 67.000 Euro teurer wird als geplant. Auch durch Baumängel, ja. Also die meisten Angebote, die Handwerker abgeben, sind dann manchmal vielleicht auch so ein bisschen verschrobelt, dass wir Laien das dann tatsächlich gar nicht verstehen. Und irgendwie ist es ja nie so, das ist ja nicht nur beim Flughafen in Berlin der Fall, sondern auch wenn wir unser Carport vielleicht umbauen, ist der Preis am Ende nie so, wie er am Anfang genannt wurde. Richtig?
Ja, die Zahl habe ich auch gelesen. Also ja, also die meisten Leute, die ich kenne, haben auch diese Kostenexplosion erlebt. Ja. Ne? Bei uns ist es nicht so gewesen. Also wir haben zwar jede Menge Geld für Anwälte und sowas ausgegeben, aber dafür ist das Haus dann halt weniger aufwendig geworden, weil mein Mann so eine strenge Fiskalpolitik gefahren hat. Ja, der hat gesagt, wir haben diese Summe, mehr geben wir nicht aus. Das heißt, bei jedem Mangel und Schaden und Zeitverzug und so musste ich irgendwas streichen von unserer Umbauliste, ja, also die Fußbodenheizung zum Beispiel, die wir jetzt nicht haben halt. Oder die bodentiefen Fenster, die ich eigentlich gerne aus Lichtgründen gehabt hätte im Wohnzimmer, die sind dann halt rausgeflogen. Und das Dach ist auch rausgeflogen, weil das wollten wir zuletzt machen, wenn noch was übrig ist und das war halt nicht übrig.
Ich merke, dein Tränenspiegel, wenn du drüber sprichst, steigt noch so ein bisschen an, aber ich habe das Gefühl, auch du hast es mittlerweile ganz gut verarbeitet. Aber es sind natürlich Abschiede, muss man jetzt auch mal sagen, ohne darüber eher zu lächeln. Du hattest ja einen Plan, wie dein eigenes Haus mal aussehen soll. Dann gibt es Widrigkeiten und man muss dann auch Entscheidungen treffen und muss sich verabschieden können. Das stelle ich mir gar nicht so leicht vor. Es gibt ziemlich viele Bauschäden auf deutschen Baustellen und ja, die Zahl nimmt zu, laut Statistik um 450% im Jahre 2002 bis 2013. Also kein Einzelfall und trotzdem wollen wir auch noch mal einen Blick darauf werfen, was das heißt für eine Beziehung. Wenn wir sagen, liebst du noch oder baust du schon? Worauf ist zu achten, dass man ja, letztendlich ist es, glaube ich, in Kommunikation bleibt, ne? In so einem doch schwierigen Prozess, der allen mehr Zeit raubt, als man denkt. Denn es bleibt ja wenig Zeit dann plötzlich nochmal für Freunde am Wochenende, weil du bist auf der Baustelle.
Ja, man muss das wirklich sagen, das ist echt eine Belastung. Und das sagt eigentlich keiner, weil das immer so wie so ein Luxusproblem klingt, ne? So, oh je, ihr Armen, baut ein Haus, ne? Also man muss sich schon klar machen, so viele Leute wollen gern in einem eigenen Haus wohnen, ne? Das sind echt noch viele in Deutschland. Ich glaube, 80% oder so gab es mal in der Umfrage, wenn man sich's aussuchen könnte. Und dann sozusagen auf dem Zahnfleisch zu gehen und anderen vorzujammern, boah, mein tolles freistehendes Haus macht mir gerade so viel Ärger. Ja, das kommt einfach total.
Und trotzdem ist es ja
unangenehm.
Eine Belastung. Also das heißt ja eben, man muss finanziellen Druck aushalten. Man muss gucken, dass der andere Alltag eben tatsächlich auch weiterläuft. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, weil was nützt es dir, wenn das Haus am Ende fertig ist und man dann doch nicht gemeinsam einzieht? Davon kennen wir ja auch viele Paare.
Zwei in meinem Bekanntenkreis allein. Also und traurige Fälle. Weil ich glaube, meine heimliche Theorie ist, wenn man nicht zusammen einzieht, dann ist auch, also das ist auch ein Fehler. Man sollte vielleicht zusammen einziehen und dann irgendwie erst mal so ein Jahr warten, bevor man sich trennt, weil vielleicht
beruhigen.
Genau, ja, weil vielleicht ist man einfach so am Ende und hat sich das so hochgeschaukelt, dass man den Partner plötzlich blöd findet und nicht das Hausproblem.
Alexandra Peiper ist mein Gast. Lebst du noch oder baust du schon? Niemand weiß es besser als du eigentlich. Ich freue mich, dass wir heute drüber reden und wer etwas verpasst haben sollte und Pläne hat, ein Haus zu bauen, dem empfehlen wir auf jeden Fall nochmal in unserem Podcast reinzuhören. hr3.de, kurz nach der Sendung und gleich geht's weiter. Liebst du noch oder baust du schon? Das Schweigen der Hämmer heißt das aktuelle Buch von Alexandra Peiper. Wir sind fast am Ende der Sendung. Ich würde dich ganz gerne noch was fragen zu dem Begriff alternative Ausführung. Also von Bauarbeitern falsch angebracht, hast du dafür einen ganz hübschen Namen geschaffen. Was sind alternative Ausführungen bei dir im Haus? Nenn mal ganz kurz vielleicht zwei.
Zum Beispiel andere Farbe im falschen Zimmer, also oder falsche Farbe im falschen Zimmer, sowas, ja. Alternative Ausführungen, das sind Sachen, die waren so nicht bestellt, aber die gehen auch, ja. Kann man so machen. Wir haben das am Ende einfach so aufgeteilt und gesagt, okay, wir wollen jetzt wirklich fertig werden und hier einziehen, ja. Und dann haben wir uns die Mängel so aufgeteilt und haben gesagt, es gibt so Mängel, die gehen gar nicht. Die muss man beheben, also zum Beispiel das Wasser im Haus, 10.000 Liter, ja, die musst du rausziehen. Oder ich weiß nicht.
Dass jetzt kein Kamin da ist.
Dass kein Kamin da wäre. Ja, obwohl, nee, das wäre schon, kann man machen. Mhm. Ja, und das war unheimlich hilfreich. Das ist auch, glaube ich, wirklich ein guter Tipp, um die Kirche im Dorf zu lassen. Ja, dass man sich anschaut, ist das jetzt wirklich so rasend wichtig für mich, für mein Leben, für unser Leben? Oder ist das eigentlich irgendwie Scheiß, in den ich mich reingesteigert habe? Ja, ist das echt relevant.
Perfektionistischer Wahnsinn. Zum Beispiel, ihr habt die Stromkästen andersrum hängen.
Ja gut.
Du machst da jetzt immer einen Kopfstand, um dann den Stromableser dann die richtigen Zahl zu nennen. Oder ihr hättet alles nochmal aufstemmen müssen. Und der Satz, das müssen wir alles nochmal aufstemmen, rattert natürlich bei deinem Mann sofort, das kostet. Also, wir sind fast am Ende. Das heißt, liebe Alexandra, du musst nochmal unseren kleinen Fragenhagel überstehen. Kurze Frage, kurze Antwort. Worauf soll ich achten? Bist du bereit? Muss ich dich offiziell fragen. Fühlst du dich dem gewachsen?
Jipp.
Wer ein Haus gebaut hat, den kann doch ein Fragenhagel nicht erschüttern. Worauf sollten wir achten, wenn wir einen Architekten, Architektin engagieren?
Tief in die Augen schauen und jemanden fragen, der schon mit ihm gebaut hat oder mit ihr.
Ah, was ist Hoai? Da habe ich immer an Hokkaido-Kürbis gedacht und dachte, da fehlt doch was.
Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Sehr, sehr wichtige Lektüre. Sollte sich jeder angucken, der ein Haus bauen will oder kaufen will. Und zwar bevor er mit oder sie mit dem Architekt oder der Architektin gesprochen
haben die wenigsten von uns auf dem Kopfkissen liegen, aber kann man sich alles runterladen und
unbedingt
sich da informieren, ist auf jeden Fall ganz wichtig. Womit lässt sich beim Bau richtig gut Geld sparen? Für die bauen wollen.
Fliesen. Also und Dach. Also kein Dach. Ja, kein Dach. Also wenn ein Dach drauf ist, mit dem Dach warten. Also es sei denn, es sind jetzt Meteoriten große Löcher drin oder so. Ne? Also ich würde das Dach erstmal lassen. Und die Deutschen fliesen zu viel.
Ja?
Ja.
Also eher mal Fliesen weglassen. Ja. Verstehe. Welche Skills bringt ein guter Bauleiter mit?
Ach, der hat am besten eine stoische Gelassenheit und ja, irgendwie einen guten Humor. Und Fachkenntnis.
Was nimmst du mit für dein Leben nach diesen vielen Monaten der Bauphase?
alles geht vorüber, ja. Das ist ganz wichtig, sich immer klar zu machen, es ist nur eine Phase. Und Dinge sind gar nicht so wichtig.
Okay, und wenn man so einen Hang zum Perfektionismus hat und sagt, das habe ich mir aber so vorgestellt und so soll es sein, haben wir ja gelernt heute im Laufe der Sendung, dazwischen gibt es Ausschläge und viele Katastrophen. Wie lernt man dann locker zu lassen? Ich habe den Eindruck, das ist dir ganz gut gelungen.
Man wird gezwungen dazu.
Hausbesitzer und immer noch glücklich verheiratet, wenn dich jetzt jemand fragt, sag mal Alexandra, wir wollen ein Haus zusammenbauen, was denkst du dann?
Ach du je. Also wirklich, das ist echt schwer. Aber wenn man sich das klar macht, und deshalb habe ich das Buch ja geschrieben, wenn man sich das vorher auch nur ansatzweise ein bisschen klar macht, dann glaube ich, ist man vorbereitet und dann klappt das.
Und dann kann man vielleicht an dieser Aufgabe auch gemeinsam wachsen.
Ja, absolut.
Würdest du das für euch so sagen?
Ja, super gewachsen.
Euch kann,
kann nichts mehr erschüttern.
Die Pandemie, wir haben ein Haus gebaut, ja. Wir kommen da locker durch. Danke, Alexandra Peiper. Es war wirklich schön mit dir und auch beim nächsten Mal spielt das Thema Bauen so ein bisschen eine Rolle bei uns, denn ich habe eine Frau zu Gast, die hat einen einzigartigen Beruf. Sie ist Nachtschutzbeauftragte und wenn wir bauen, da machen wir überall Strahler in den Städten, in unseren Gärten, in den Industriegebieten. Und wenn wir nachts alles beleuchten und das Licht gar nicht mehr ausmachen, hat das Konsequenzen für die Natur, für die Tiere. Wir reden drüber mit Sabine Frank, der Sternenfee aus der Rhön, am nächsten Sonntag. Und ich freue mich, dass ihr dann wieder dabei seid. Jetzt geht's weiter hier mit Bastian Bender und Musik natürlich. One Republic, Love Runs Out. Genießt euren Sonntag. Ciao, ich bin Bärbel.
Zu Hause in Hessen.